Herzlich willkommen bei DAS. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind und schön, dass er hier ist, Eckart von Hirschhausen. Ich glaube, zu ihm muss ich gar nicht mehr viel sagen. Ihn kennt man. Seit über 30 Jahren steht er auf der Bühne und vor der Kamera, auch schon hier im NDR Fernsehen, unvergessen als Moderator der NDR Talkshow. Doch wie auch seine Bühnen und großen TV-Shows ist das Vergangenheit. Der neue Eckart ist jetzt fast ausschließlich auf ernsthafter Mission. Eckart von Hirschhausen, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Hallo.
Und ich habe gedacht, wir starten auch gleich mal ernsthaft, weil es ja so ernste Zeiten auch sind. Bundestagswahl am Sonntag. Hast du schon Briefwahl oder wirst du live in die Kabine gehen am Sonntag?
Nein, ich liebe dieses Ritual in der Demokratie, da auch in dieses Kabinett dazu gehen. Und ich bedanke mich auch immer bei allen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern, weil ich das so wichtig finde, dass uns klar wird, was das für ein unfassbares Privileg ist im Verhältnis zu vielen anderen Ländern in der Welt. Und ich würde mir auch so wünschen, dass wir auch als Journalistinnen und Journalisten endlich wieder gucken, was sind denn die Prioritäten. Wir reden sehr viel über ein Thema, wir reden zu wenig, dass den meisten Menschen ihr Verhältnis zur Natur, zur Umwelt, zur Gesundheit super wichtig ist. Und Gesundheit beginnt eben nicht mit einer Tablette oder einem MRT, sondern mit der Luft, die wir atmen, mit dem Wasser, was wir trinken, mit den Pflanzen zum Essen, mit erträglichen Temperaturen und einem friedlichen Miteinander. Und nichts davon wird alleine besser. Und deswegen sind Parteien, die diese Themen komplett ignorieren oder sogar leugnen, für mich auch nicht wählbar.
Klima, dein Herzensthema. Und Luisa Neubauer hat es ja auch gesagt, es ist unfassbar in diesem Wahlkampf, das kommt gar nicht vor. Es ist alles Migration, Migration, Migration. Und wirklich dieses Thema, dieses große, wichtige Thema ist fast hinten rübergefallen.
Ja, zum einen sind klimatische Veränderungen in den Herkunftsländern ein Riesenantreiber für Migration. Und wenn wir nichts tun, nach vorne raus noch viel stärker. Zum Zweiten muss man, auch gerade wenn man sich ein bisschen im Gesundheitswesen auskennt, ich war letzte Woche in Hannover auf einer Pflegemesse, es gibt Altenpflegeeinrichtungen, da sind 30, 40, manchmal sogar 90% Menschen mit Migrationshintergrund. Und wenn wir ständig so tun, als wären die alle kriminell und müssten wir die ganz, ganz schnell loswerden, dann ignorieren wir die Tatsache, dass die allermeisten, die zu uns kommen, auch gebraucht werden, dass sie friedlich mit uns arbeiten. Und auch als es in Magdeburg passiert ist, habe ich auf meinem Insta-Account gleich geteilt, als das Klinikum gepostet hat. Wir konnten alle versorgen, weil hier 20 Nationen friedlich miteinander arbeiten. Das kommt mir gerade ein bisschen zu kurz.
Mhm. Ja, es sind unruhige Zeiten und die Welt ist in Unordnung, sind unsichere Zeiten. Spürst du das auch, diese Unsicherheit? So dieses Gefühl, irgendwie stimmt da was nicht?
Na klar, es gibt auch unfassbar viele Dinge, über die ich wütend bin. Mhm. Aber um es kurz zu machen, man kann aus guten Gründen wütend sein. Es gibt keinen Grund, in Deutschland noch einmal nach 1945 Nazis zu wählen. Punkt.
Hier wäre ein toller Filmbeitrag gewesen. Also auch mal live dabei sein bei DAS im NDR Fernsehen täglich um 18.45 Uhr.
Es kommt viel zusammen. Bei dir vor allem ein großes Spektrum. Du hast so viele unterschiedliche Sachen gemacht. Wie schaust du selbst auf deine Karriere? Wie glücklich bist du mit dem Erreichten?
Ich bin super glücklich. Es gibt einen Satz von einem dänischen Philosophen, der sagt, leben kann man nur vorwärts, verstehen kann man es nur rückwärts. Und das ist für mich auch bei diesen Ausschnitten so lustig zu sehen. Ach ja, stimmt, das war mir mal in diesem Stadium wichtig. Und ja, ich habe immer wieder neue Sprünge ins kalte Wasser gemacht und habe immer wieder mir neue Felder, neue Elemente gesucht und auch diese Veränderung jetzt vor 5, 6 Jahren hin zu planetarer Gesundheit, also die persönliche Gesundheit mit der Gesundheit von Mutter Erde zu verbinden. Eigentlich ist das aus meiner Sicht auch wirklich eine Weiterentwicklung. Mhm. Und deswegen gucke ich da mit Dankbarkeit und einem gewissen Schmunzeln zurück und schaue vor allen Dingen nach vorne.
Aber das finde ich auch ganz toll bei dir und an dir, Eckart, dass du wirklich immer wieder dich verändert hast und auch den Mut hattest, immer mal wieder ins, wie du sagst, ins kalte Wasser zu springen, was Neues auszuprobieren und auch Liebgewonnenes, Erfolgreiches liegen zu lassen. Denn du hast ja ganz bewusst mit deiner Bühnenkarriere aufgehört, hast Schluss gemacht auch als Fernsehshowmaster. Du hast hier die großen Wissensshows moderiert und hast irgendwie vor ein paar Jahren gesagt, nee, mache ich nicht mehr. Und zwar, du hast das gesagt. Es wurde dir nicht gesagt.
Ja, ich war wirklich in manchen Jahren über 100 Tage auf Bühnen unterwegs, dann auch mit einem Trakt, mit großen Hallen. Und ich suche mir jetzt gezielter Orte, wo ich mit kleinerem Besteck immer noch für die Fans da bin. Ich bin jetzt in Celle demnächst und in Wiesbaden, in Stuttgart und auch in Berlin, in meiner Heimatstadt, in der Philharmonie. Das ist für mich auch so ein Herzensprojekt, einmal an diesem tollen Ort Musik machen zu können. Also ganz aufgehört habe ich mit der Bühne nicht. Dazu macht es mir selber zu viel Spaß. Da fühle ich mich wie der Pinguin in meinem Element. Und viele haben mich da auch erlebt. Und live ist immer noch, hat eine eigene Energie, eine eigene Kraft. Die kriegst du mit Fernsehen immer nur ansatzweise abgebildet. Also deswegen, wer neugierig ist, auf hirschhausen.com kann man verfolgen, wo ich wann zu sehen bin.
Und man kann dich ja auch im Fernsehen noch sehen, aber eben nicht mehr als Showmaster, sondern du bist jetzt eher Reporter. Also du versuchst, den Dingen auf den Grund zu gehen und probierst dabei auch selbst aus. Du hast zum Beispiel jetzt auf Alkohol verzichtet, um mal zu gucken, was das mit dir und deiner Leber macht. Und du hast einfach geschaut, habe ich vielleicht ADHS, Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, weil ja das so Symptome sind, zumindest hast du gedacht, bei dir könnte sein, dass es das ist und hast es ausprobiert. Wir schauen mal rein.
Also ich habe schon Mühe, Aufgaben zu priorisieren. Ich habe Mühe, Ordnung zu halten, Zeiten einzuhalten. Und das klingt für mich schon so, als wären das Anteile von ADHS.
Das ist mir wichtig zu sagen, ich nehme das nicht zum Spaß. Ich nehme das, weil ich wissen will, ob mein Leben tatsächlich leichter wird. Und ich will auch wissen, ob die Anteile von ADHS, die ich habe, sich bestätigen lassen. Weil Medikamente bei Menschen mit ADHS anders wirken als bei Menschen ohne. Es ist ein Test.
Da guckst du ein bisschen skeptisch drauf auf die Medizin, aber Hut ab, überhaupt so offen damit umzugehen. Ist dir das schwergefallen oder hast du da lange überlegt? Oder?
Ach, also diese Reportagen machen mir total Spaß. Mhm. Und es ist ein Riesenspektrum, und das sage ich auch in dem Film, von, heute sagt man, Neurodiversität. Also auf gut Deutsch, in Köln würde man sagen, jeder Jeck ist anders oder Menschen sind unterschiedlich, vor allem im Kopf. Also das, was ein Teil von meiner Kreativität ausmacht, das sehe ich bei ganz vielen anderen Menschen, die auf der Bühne sind oder auch bei vielen journalistischen Kollegen, ist ja so eine gewisse Unruhe und gleichzeitig damit verbunden, diese Fähigkeit, ziemlich viel mitzubekommen und dann schnell auch mit großer Neugier sich in den Moment zu werfen. Und es gibt andere, die sind länger bei einer Sache. Und wenn man sich das im Krankenhaus angeschaut hat, das schreibe ich auch bei dem Pinguin-Buch, weil das ja auch meine persönliche Geschichte ist. Ich bin ein bisschen kreativer Chaot, das ist im Krankenhaus ungünstig. Eine meiner Stärken ist beim freien Erzählen, auf neue Gedanken zu kommen. Das ist beim Diktieren von Arztbriefen auch ungünstig. Mhm. Also es geht vor allen Dingen darum, ein Umfeld zu finden, wo deine Stärken zum Vorschein kommen und deine Schwächen nicht so sehr im Vordergrund stehen.
Ja, gelingt. Aber ich fand es wirklich spannend, weil gerade dieses Thema ADHS ist ja auch eins. Ich habe das Gefühl, dass immer mehr Leute sagen, sie haben ADHS oder es wird überhaupt erst mal laut thematisiert und vorher schwiegen, oder? Wie ist da dein Eindruck?
Genau, es gibt eine Riesenlücke bei Erwachsenen. Ich habe ja damals in der Kinderklinik auch als, damals war so die Lehrmeinung, es betrifft vor allen Dingen Jungs und es wächst sich aus. Und beides stimmt nicht. Also es gibt viele betroffene Mädchen und auch Frauen. Und es wächst sich eben nicht aus, ungefähr die Hälfte der Menschen nimmt es mit ins Erwachsenenalter. Und da gibt es tatsächlich eine Unterdiagnostizierung und dazu wollte ich beitragen, dass man da offener darüber redet. Und ganz wichtig, ich bin auch gar nicht der Fan davon, dass alle Menschen irgendwie Medikamente, also es gibt viele andere Dinge, die erstmal ausprobiert werden können. Und alleine das Wissen darum und auch das Wissen darum, wo man darüber redet, damit die anderen das nicht persönlich nehmen, das hilft schon ein Riesenstück weiter. Also das Leben ist bunt und vor allen Dingen auch über Angststörungen, über Depressionen, über die richtig großen, häufigen Themen müssen wir mehr reden. Und was ich jetzt auch bei der nächsten Generation mit großer Sorge sehe, ist, wie viele dort zum Beispiel sich nicht mehr vorstellen können, Kinder zu bekommen, wie viele da Angst haben, wie geht das weiter, die fühlen sich von der Politik nicht gesehen und ernst genommen. Also das sind große Themen in der Gesellschaft und da trage ich jetzt mit diesen Montag 2015 ARD-Reportagen gerne zu bei, mit Alkohol, mit jetzt drehe ich gerade was über Demenz oder über Schmerzmittel. Also diese Idee, sich wirklich da auch auf eine Situation einzulassen, ohne festes Drehbuch und einfach zu spüren, was bewegt die Menschen auch. Gestern war ich bei so einem Super-Ager, ein 85-Jähriger, der glasklar im Kopf ist, sich an alles erinnern kann. Also ich bleibe weiter neugierig.
Was ich gut finde, du nutzt ja im Grunde deine Prominenz, um auf solche gesellschaftsrelevanten Themen aufmerksam zu machen und einfach auch da mal das große Ganze zu zeigen, vielleicht ein neues Bild zu zeichnen. Du bist aber als Prominenter natürlich auch in Talkshows und da bist du, wie soll man sagen, du bist irgendwie missbraucht worden, schon fast von einem Hersteller, der versucht, über dich ein Medikament zu verkaufen oder an den Mann zu bringen. Was genau ist passiert?
Deepfake, ja. Da werden Ausschnitte aus vor allen Dingen öffentlich-rechtlichen Sendungen genommen, weil man ja aus guten Gründen der ARD, dem NDR, WDR vertraut. Und dann wird da künstlich eine Stimme drüber gelegt und diese KI, diese Fake-Instrumente werden so schnell, so gut, dass man wirklich genau hinhören muss, um zu wissen, das habe ich nie gesagt.
Also man sieht dich, man sieht auch Barbara Schöneberg in dem Ausschnitt, den wir jetzt zeigen. Und das, was ihr da sagt, habt ihr eben nie gesagt. Nee. Das klingt so, als hättet ihr es gesagt. Wir hören mal rein.
Schlanke Figur ist kein Luxus mehr. Jetzt ist sie für jeden verfügbar. Alles dank eines einzigartigen Produkts, das wir gemeinsam mit führenden deutschen Ernährungswissenschaftlern entwickelt haben.
Was ist dieses Produkt und wie funktioniert es?
Dieses Produkt heißt Glucoslim.
Das ist irre. Also das ist
gruselig, ja.
Das ist deine Stimme, aber das ist nicht das, was du gesagt hast, inhaltlich, sondern das ist draufgelegt worden.
Ja, und dadurch kommen drei Gruppen zu Schaden, nämlich einmal die Menschen, die, weil sie mir vertrauen, weil sie der ARD vertrauen, das dann bestellen. Und entweder kriegen sie was Wirkungsloses oder das Geld ist einfach so weg. Und die beschweren sich dann bei mir, die schreiben über meine Homepage mir dann immer. Und deswegen an dieser Stelle, wenn Sie einen Fake entdecken, bitte schreiben Sie auch an presse@hirschhausen.com, weil ich das natürlich dann versuche zu löschen. Das ist aber sehr, sehr schwer in diesem regellosen Internet. Die zweiten Geschädigten sind natürlich auch die öffentlichen Personen. Das ist ja nicht nur mein persönliches Problem. Bei mir geht es halt gut, weil man mit Medizin auch Medikamente gut verticken kann, aber es geht auch mit Ingo Zamperoni, das geht auch mit Barbara Schöneberger, auch mit vielen, vielen anderen Prominenten, die dann plötzlich irgendwie scheinbar Werbung machen. Und die dritte Gruppe, die geschädigt ist, das sind wir alle, weil durch diese Fakes und auch weil die rechtlichen Rahmenbedingungen miserabel sind, dagegen vorzugehen, schädigen sozusagen ein Grundvertrauen in Institutionen, in Personen, in, ja, wem kann man noch glauben und wem nicht. Und deswegen spielt es ja auch in der Wahl, auch in der Manipulation durch russische Bots, durch solche Fake-Accounts eine Riesenrolle, dass irgendwelche Lappalien plötzlich aufgebauscht werden. Und das sind keine echten Menschen, die da scheinbar diesen Shitstorm auslösen, sondern es ist gezielt Propaganda, um die Gesellschaft zu spalten. Deswegen müssen wir nach vorne raus unfassbar viel Wert darauf legen, dass auch ältere Menschen, die nicht so vertraut sind mit den Fallen auch im Internet, darüber mehr wissen. Und vor allem, dass wir auch in einer offenen Gesellschaft demokratisch Tugenden hochhalten, A, einen unabhängigen öffentlichen Rundfunk und B, auch eine Medienkompetenz, dass wir wissen, hier auf diesen Seiten bin ich sicher unterwegs und bitte nie was bestellen, wenn ich irgendwas in die Kamera halte, außer meinem Buch natürlich und Tickets für meine Show, aber ich werde nie irgendein Medikament empfehlen, das ist nicht mein Style.
Aber es ist schon echt erschreckend, ne? Also wie echt das wirkt und wie schwierig es ist, tatsächlich dann wahr von falsch und fake zu unterscheiden. Ja. Wir sind jetzt in einem wunderschönen Zoo gelandet. Und zwar auf dem Pinguinfelsen, so würde ich es mal nennen. Und der Pinguin ist für dich ein ganz wichtiges Tier. Warum, Eckart?
Weil diese Begegnung mit dem Pinguin mir sozusagen zwei Lektionen für mein Leben mitgebracht hat. Ich war damals, es ist schon eine Weile her, auf einem Kreuzfahrtschiff engagiert. Und ich merkte, mir ist die ganze Zeit speiübel.
Ehrlich?
Ja, Seekrankheit hat keinen Respekt vor der Approbation. Das war diese Nordkap-Route. Und ich merkte auch, ich kriegte mit diesem Publikum gar keinen Draht. Es war für mich so eine Übergangszeit zwischen Medizin und Bühne und Fernsehen. Und dann ging ich endlich an dem Landtag in den Zoo in Bergen. Und das war sehr tolle Dekoration übrigens. Das war dann so eine Begegnung mit diesem Pinguin auf dem Felsen. Ich dachte, was für ein armes Würstchen. Ja, die sehen ja erstmal total unbeholfen aus. Ja. Die tappeln da so unbeholfen. Und dann haben sie irgendwie einen zu engen Frack an. Und dann hat der Schöpfer auch noch die Knie vergessen. Ja, du denkst, Fehlkonstruktion. Und dann konnte ich dort drei Stufen runter und durch so eine Glasscheibe den Pinguin beim Schwimmen sehen. Und mein Pinguin machte eben so einen Sprung ins Kalte, schwamm an der Scheibe vorbei, schaute mich an und ich spürte, jetzt hat er Mitleid mit mir. Und seitdem denke ich, wie schnell wir oft Urteile fällen, ja, und wie wir damit total daneben liegen können, gerade wenn man Menschen nur in einer Situation erlebt hat. Und wie wichtig es ist, in deinem Element zu sein, um das, was du kannst, zum Vorschein zu bringen. Und das, diese Geschichte wurde dann als kleines Video ein viraler Hit, haben 2-3 Millionen Menschen gesehen. Und ich kriegte unfassbar viele Geschichten zugeschickt von Leuten, die sagen, Mensch, diese Pinguin-Metapher, diese poetische Idee hat mich dazu inspiriert, meinen Job zu wechseln oder aus einer toxischen Beziehung rauszugehen oder das und das zu machen. Und da dachte ich, da steckt irgendwie so ein Geheimnis, so eine Kraft drin. Und jetzt habe ich eben dazu das Buch Der Pinguin, der fliegen lernte, geschrieben. Und mit einem Naturfotografen, das möchte ich an der Stelle auch sagen, es ist wirklich ein kleines Kunstwerk geworden. Ich bin super schön, super happy, wie es geworden ist. Und ja, jetzt schon auf Platz 1 geflogen.
Ja, toll, Glückwunsch. Und die Bilder, die wir sehen hier in Großaufnahme, ja, das sind auch von dem Naturfotografen. Wie heißt der?
Der heißt Stefan Christmann. Und auf dem Bild sieht man die Überlebensstrategie der Pinguine, nämlich im Winter bei Sturm und Kälte zusammenzustehen. Und der eine guckt raus, weil in der Mitte kann es richtig heiß werden. Da sieht man jetzt auch die Küken üben das dann auch schon. Und für mich ist das eben auch so ein Symbol für das, was jetzt ansteht. Wir sind füreinander gemacht und nicht gegeneinander. Und wenn wir überleben wollen auf diesem Planeten, dann gemeinsam oder gar nicht.
Also es gibt einiges, was wir von den Pinguinen lernen können, wenn wir uns mal genau anschauen und ein Buch lesen. Da sind ja, glaube ich, du hast so 6 Themen eigentlich. Das eine hast du auch gerade gesagt, zusammenstehen, kooperieren, sich auf Freunde verlassen. Sag die anderen 2, 3 noch, die wir jetzt noch nicht benannt haben.
Ich habe von dem Stefan, der wirklich 2 harte Winter da im antarktischen Eis Pinguine in ganz, ganz vielen tollen Momenten fotografiert hat, viel gelernt, wie deren ganzes Lebenszyklusmodell genial ist. Ja? Wie die Männer und Frauen sich dann die Arbeit, sozusagen das Ei zu bebrüten und vor der Kälte zu schützen, teilen. Wie die miteinander eben diesen Huddle bilden und ja, wie die sich wiederfinden. Ja. Ja? Weil die sehen nicht besonders gut. Und die große Frage ist ja mal, wie schaffen die das, als Paar zusammenzubleiben in so einer Kolonie? Und die üben, das sehen wir hier, die üben sozusagen einen kleinen Tanz ein. Die haben so eine Art Synchron-Schwimmen. Da sieht man das eine Mal im Jahr, wo sie Sex haben. Das ist auch nicht so leicht für die. Das ist so wie auf dem Surfbrett zu stehen das erste Mal. Also ich habe viel von den Pinguinen gelernt und daraus dann diese 7 Pinguin-Lektionen gemacht, damit jeder sein Element finden kann und ein bisschen mehr Glück und Liebe in sein Leben holt.
Also du sagst schon, da gehört es auch dazu, Jutfrunde stünd zusammen, sagt man in Köln, also dass man eben gemeinsam stärker ist. Und du hast einen guten Freund, der sieht das genauso und der möchte dir mal was sagen.
Lieber Eckart, lieber Freund, ich freue mich darüber, dass du in meiner Heimat bist, im Norden, in der geliebten Sendung Das und diesem wunderbaren Buch, an dessen Entstehung insofern teilhaben durfte, weil du hier und da Gedanken mit mir geteilt hast, wir darüber sprachen, über das Konzept und verschiedene Aspekte. Und ich freue mich so sehr, dass diese wunderbare Geschichte und diese nachdenklichen, aber auch humorvollen und in jedem Fall berührenden Dinge in die Welt kommen. Alles, alles Gute und alles Liebe und viel Erfolg. Oh. Tschüss.
Dein Pinguin-Freund.
Ja, der Tobi Esch.
Tobias Esch, auch Wissenschaftler.
Ja, auch Arzt, auch sehr beseelt. Wir haben zusammen dieses Buch über das Glück in der zweiten Lebenshälfte, die bessere Hälfte, geschrieben und war auch mein Trauzeuge. Und ich glaube, er ist gerade in den USA und deswegen diese unruhige Kulisse. Aber ich freue mich auf das nächste Mal, wenn wir wieder durch den Wald laufen und uns wichtige Dinge von Herz zu Herz erzählen können.
Und gibt ja nichts Besseres, als wenn man den einen guten Freund hat. Musik heilsam, würdest du es unterstreichen
unbedingt,
oder hast du es auch erfahren?
Ich habe meine erste Stiftung war ja, und die gibt es auch weiter, Humor hilft heilen. Mhm. Da haben wir über Jahre finanziert und jetzt Gott sei Dank in einer anderen Trägerschaft weitergeführt, eine Musiktherapeutin auf der Frühchenstation. Mhm. Und die Idee von Humor hilft heilen war immer zu sagen, wir begleiten die Menschen mit einer Humanmedizin von der Geburt sozusagen auch bis in die Palliativmedizin. Und die Musiktherapeutin hat was ganz Tolles gemacht, nämlich die hat die Mütter animiert, selber wieder zu singen für die Kinder. Warum? Weil in der Zeit, in der ein Kind im Mutterbauch ist, es die ganze Zeit den Herzschlag hört und auch die Stimme und auch den Gesang von der Mutter. Mhm. Und deswegen ist das nachweisbar so, dass dann die Herzfrequenz runtergeht, Atmung beruhigt sich. Und wie man auch gerade in dem Beitrag gesehen hat, das zahlt immer nicht die Kasse. Mhm. Aber dafür ist Humor auf Teilen über Spenden auch finanziert. Und das ist ein tolles Projekt. Ich gucke mir das gerne noch mal genauer an. Vielleicht kann man das irgendwie auch weiter unterstützen. Weil genau solche Sachen machen den Unterschied, ob man auch mit den Angehörigen, ob das Krankenhaus sozusagen als ein feindlicher Raum, ob man da stört oder ob man integriert wird. Und da spielt Musik eine Riesenrolle. Und auch in der Palliativmedizin haben wir mit Humor und Musik ganz, ganz tolle Erfahrungen. Da machen wir auch Forschungsprojekte zu, also mehr auf Humor teilen.
Was die wenigsten wahrscheinlich wissen, du machst selbst auch Musik. Du singst.
Ja, ich habe es ja nie gelernt, aber in dem Programm Musik macht glücklich und rettet die Welt, was ich mir jetzt so mit meinem langjährigen Pianisten Christoph Reuter und einer Geigerin vom Orchester des Wandels zusammengebaut habe, traue ich mich selber ein bisschen zu singen, um den Menschen auch die aus der Reserve zu locken. Hier sieht man, waren wir in der Elbphilharmonie. Wir sind jetzt am 31. März in Berlin in der Philharmonie, im Kammermusiksaal und noch in ein paar anderen Orten.
Aber das ist nicht so sehr ein Unterhaltungsprogramm wie du.
Nee, es ist wirklich sozusagen
inspirierendes,
das Feiern. Ja. Musik berührt uns viel, viel tiefer. Mhm. Und wir haben auch so eine Sequenz von dem ersten Herzschlag eben bis zur Musik bei der Beerdigung, um zu zeigen, auch oh, When the Saints Go Marching In zum Beispiel ist ja ein Gospel zur Beerdigung. Und die Menschen, dadurch, dass ich das so nach und nach anleite, haben total Spaß daran. Und wir hatten Standing Ovations und es ist wirklich schön und ist so ein bisschen Gänsehaut-Momente live zu erleben.
Ich habe gehört, am Ende singt ihr auch What a Wonderful World.
Ja, das ist, auch schön.
Das glaube ich. Du hast gerade angesprochen, du hast zwei Stiftungen. Was bedeutet das für dich? Wie sehr bist du da eingebunden? Wie sehr beschäftigt dich das?
Es ist schwer, die Welt ehrenamtlich zu retten, solange andere sie hauptberuflich zerstören. Das ist so ein Leitmotiv von mir. Und deswegen bin ich super froh, in beiden Stiftungen sehr, sehr engagierte Mitarbeiter zu haben. Und ich habe die Geschäftsführung inne, alles auch von meiner Seite aus ehrenamtlich. Aber natürlich müssen Profis auch bezahlt werden. Und dafür kooperieren wir auch mit anderen Stiftungen und kriegen Spenden. Worum es bei Gesunde Erde, gesunde Menschen im Kern geht, ist klarzumachen, Klimaschutz ist Gesundheitsschutz. Ja, wenn wir gerade diskutieren über Verbrenner aus, ist das jetzt schädlich für die Wirtschaft, frage ich mich natürlich auch immer, was macht denn das mit uns Menschen? Und wie viel gesünder wäre eine Welt, wo wir erneuerbaren Strom haben, wo wir keinen Feinstaub einatmen, wo wir keinen Quecksilber aus der Kohleverstromung einatmen und. Und das sind oft Aspekte, die kommen gar nicht vor in der Diskussion, die oft sehr weit weg ist von den Fakten. Und wenn man Menschen fragt, was ist dir wichtig, sagen alle Gesundheit. Aha, willst du, dass deine Liebsten gesund sind? Ja, das ist bei allen, quer durch alle Parteien, quer durch alle Altersgruppen, immer der oberste Wunsch. Und deswegen versuche ich da zu sagen, hey, aus dieser Sicht ergeben sich viele, viele Dinge. Und dann ist nicht mehr die Frage, was kostet es uns, das zu machen, sondern was kostet es uns, weiterzumachen wie bisher. Und das sind so Ideen, wo ich dann auch mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, mit anderen NGOs und mit Politik im Austausch bin. Und das macht mir total viel Freude, weil ich das Gefühl habe, wir werden doch alle mal gefragt, sag mal 2025, was habt ihr getan? Was war wichtig? Wie habt ihr euch dieser großen, großen Frage gestellt, was jetzt wirklich dran ist? Und dann möchte ich gute Antworten haben.
Glück, bist du ein glücklicher Mensch?
Ja, also Glück ist direkt ansteuerbar, meistens, also es gibt ja gerade diese ganze Longevity-Bewegung, alle versuchen ihr Leben zu verlängern. Ich finde, man sollte überlegen, wozu man gerne lebt und worauf man mal zurückschauen will. Und eine Frage, die mich zum Beispiel antreibt, ist, wer möchte ich mal gewesen sein? Oder im Buch habe ich auch lauter so, warum willst du sein wie andere? Andere gibt es doch schon genug. Also manchmal braucht es tatsächlich wie beim Glückskrieg nur so einen Aha-Moment. Oder manchmal sind es auch doofe Witze. Ich wollte mal Skispringer werden, aber ich hatte keine Chance.
Also, aber Glück ist ja auch wirklich was, womit du dich schon viel beschäftigt hast. Auch Bücher und Shows drüber gemacht. Hast du noch so für unsere Zuschauer, Zuschauerinnen eine kleine Glücksformel?
Ja, sich engagieren. Das ist nicht von mir, das ist von Goethe. Willst du glücklich sein im Leben, trage bei zu anderer Glück. Denn die Freude, die wir geben, kehrt ins eigene Herz zurück. Und das hat sich in der Forschung immer wieder bestätigt. Engagierte Menschen leben bis zu 10 Jahre länger. Es gibt kein Medikament, was so wichtig ist und was wir auch so dringend brauchen. Wir haben viele Leute, die sich ständig mit sich beschäftigen und ihr inneres Kind suchen. Wir brauchen ein paar Erwachsene, die unsere Demokratie hochhalten, die sich engagieren in der Ortsgemeinde, in der Kirchengemeinde, in einem Umweltorganisation und für die Wahl und. Deswegen ist das nachhaltigste Glücksrezept, was ich für mich entdeckt habe und was ich vielen anderen auch wünsche.
Oh, das finde ich, hast du jetzt sehr schön gesagt. Und ich glaube, du hast auch sehr motiviert, nochmal drüber nachzudenken, ob man sich wirklich genug mit anderen beschäftigt oder nur auf sich selbst schaut, weil das ja dieser steigende Egoismus sehr verbreitet ist.
Wenn man sich immer nur um seinen eigenen Bauchnabel kümmert, dann kriegt man einen Rückenweh. Dann muss man wieder zum Physiotherapeuten.
Dann sitzt man die ganze Zeit so. Eckart, vielen Dank. Und ich wünsche dir bei allem, was du machst, und es ist ja wirklich viel, viel Glück.
Danke.
Und weil es so wichtig ist, ne, hoffe ich auch, dass ganz viele mitmachen. Eckart, danke. Und wir sehen uns morgen. Und da kommen gleich zwei Gäste, nämlich Elke Wiswedel und Jens Marhold von NDR2. Kennen Sie natürlich, wenn Sie unser Programm hören im Radio. Wir freuen uns, Sie dann wiederzusehen. Es geht weiter mit dem Landesprogramm. Wir wünschen Ihnen einen glücklichen Abend. Tschüss.
Tschüss.
Danke.